Hey und willkommen bei Hauptsache Grooved. Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Guten Morgen, Dustin.
Moin. Aha.
Boah, das fühlt sich komisch an, oder?
Was? Das,
Montags morgens 9:30 in Deutschland.
Ich wäre bereit für einen Knoppers, oder wie war das noch?
Ja, ja, genau. Und eigentlich ist ja erst 8:30, weil ist ja hier Zeitumstellung gewesen.
Ja. Gott sei Dank mal in den Ferien.
Gott sei Dank in den Ferien, genau. Also gibt Schlimmeres, genau. Ja, aber weil wegen Ferien und unterwegs sein und so, Safety first, machen wir heute schon die Podcast-Folge, damit ihr die heute hören könnt. Wobei ja gestern erst die andere online gegangen ist. Deswegen fühlt sich alles ein bisschen verrückt an. Genau. Jo, dir geht's gut?
Ja, ja, doch, doch. Hab, wie sagt man immer so schön, wie ist das bei anständigen Lehrpersonen? Was machen die in den Ferien? Krank werden und den Pile of Shame abarbeiten, der sich außerhalb der Ferien so ansammelt. Krank werden hebt sich, glaube ich, gerade meine Frau auf. Also die ist ja, glaube ich, geht eher diese Route. Und ich fange an, hier mal den Pile of Shame abzuarbeiten. Ja, und bin optimistisch, dass ich bis 2029 auch fertig sein werde damit. Genau, ja, aber sonst ist eigentlich alles ganz gut. Ja, und selbst?
Ja, das habe ich dir ja gerade schon so ein bisschen erzählt, dass ich für die Family mich gerade mit Handwerkern, Hausverwaltungen und sonstigem rumgeschlagen habe, um da zu unterstützen und ja, gibt lustigere Sachen. Aber egal, was will man tun? Ich habe noch einen schönen Nachtrag hier zur vorletzten Folge, wo es ja ums Thema Durchhalten ging. Mhm. Genau, also erstens habe ich letzte Tage dann auch von jemandem ein Foto aus dem Fitnessstudio bekommen und da stand drunter, ihr seid schuld, das hast du vielleicht auch bekommen.
Ja.
Korrekt. Genau, also da hatten wir auf jeden Fall schon positive Effekte. Sehr gut, sehr also gut. Durchhalten. Und dann wollte ich noch ein Feedback, was mich hier erreicht hat, von einem Schüler von mir noch einmal kundtun, weil ich habe gerade mehrere Schüler, die in dieser ja unschönen Situation sind. Dann hast du die Band aufgebaut oder du hast dir das Programm für diese Band drauf geschafft, mit der du dich getroffen hast. Oder du hast den Proberaum, habe ich gerade jemanden komplett ausgebaut und dann passiert es, die Band zerlegt sich, irgendwer wird krank, was weiß ich. Und da passt dieser Titel mit der Durchhalten-Folge ja auch sehr, sehr gut, weil das ja echt immer so ein Moment ist, da geht einmal das Motivationslevel auf jeden Fall in den Keller so, ne? Und genau, und dann, ja, genau, habe ich hier einen Schüler, der war das letztlich genauso und da haben wir auch drüber gesprochen und da war auch das Thema Durchhalten und dann habe ich mich sehr gefreut, da erreichte mich nämlich am Freitag folgende Nachricht. Hallo Andreas, hab das Casting geschafft, bin gerade zum neuen Bassisten ernannt, danke fürs Coaching. Durchhalten lohnt. Also das nochmal an alle, die da auch denken, ich hänge den Bass an den Nagel, das Schlagzeug, ich mache jetzt einen Töpferkurs, das einfacher. Genau, also wenn wer mit dem Gedanken spielt, am Ball bleiben, durchhalten und irgendwann, dann kommt sie, die Band.
Ein Töpferkurs, na gut.
Weiß nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin.
Ja,
naja.
Wo holst du das nur her? Okay, ja, hast du ansonsten vorab noch was? Ich bin gerade hier da, so jetzt. Ich habe gerade mal hier deine Shownotes aufgemacht.
Ich habe gerade mal deine, ich würde sagen, machen wir direkt ins Thema. Ja, und gut. Da geht es ja quasi, also das war schon lustig, dass die letzte Folge, da ging es ja um Glaubenskriege musikalischer Sicht. Mhm. Und das wurde in Andys Basecamp im Forum auch direkt so ein bisschen als Running Gag aufgenommen. Das jetzt hatte zum Beispiel jemand eine Tretmine, so ein Effektgerät, so ein IQ. Mhm. gepostet, ja, mit doch einigen Knöpfen und sehr, sehr vielen Möglichkeiten und dann hat Ralle da direkt so späßchenhalber einen Glaubenskrieg draus gemacht, so nach dem Motto, viel zu viele Knöpfe, das sowas würde ich nie bedienen wollen, ne? Mit dem Augenzwinkern so, ne? Ja. Das sind ja immer diese Sachen, aber da sind wir ja wieder genau an der Stelle, wie letztes Mal dann verkündet, ja, das kommt natürlich auf den Kontext an, ob du sowas brauchst und eben, ob du lieber jemand bist, der sich durch ein fettes Multi-Effekt-Gerät durchklickt und sagt, ich habe dann aber alles in einem, ja. Oder ja. Ob du lieber ganz viele einzelne Sachen hast, die höchstens zwei Knöpfe haben, dann so. Mhm. Ne? Kommt wieder drauf an. Auf jeden Fall waren wir ja letztes Mal tief in diesem Thema, als du dann, während ich quasi schon überlegte, wie ich das jetzt quasi überleite, ja. Tipptest du eine Anmerkung an den Rand und sagtest, da machen wir eine eigene Folge draus. Genau. Und das können wir dann heute mal tun. Ja. Aber woraus machen wir denn eine eigene Folge?
Ja, natürlich zum Thema Covern versus eigene Musik. Einer der, ich weiß nicht, Ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich auch eins von den heißen Themen, die mir aber, also so im Sinne einer, jetzt fängt mein Inne wieder an, Aussetzer zu haben, ich bin echt überfällig, im Sinne von hitziger Diskussion und so. Und das begegnet mir aber in meiner Lebensrealität im Moment eher weniger, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass ich im Moment weniger original, wie sagt man denn, eigene, ja, originelle Musik darbiete und da weniger in dieser Szene unterwegs bin. Als ich das, also vor einiger Zeit habe ich das ja viel, viel mehr gemacht. Und da hatte ich immer so den Eindruck, dass die Musiker und Musikerinnen, die so in diesem Segment tätig sind, unabhängig jetzt vom Niveau und dergleichen, die immer so ein bisschen abschätzig auf die ausübenden Covermusizierenden runtergeguckt haben. Und das finde ich ziemlich vermessen, ehrlich gesagt, um mal direkt mit so einem Bold Statement hier einzusteigen.
Also ich habe das in meiner Realität auch wenig und erlebe das auch im Unterricht eher selten, dass Leute da so total die Scheuklappen aufhaben und sagen, ich will nur das eine oder nur das andere. Und dann stolpert man aber doch im Social-Media-Bereich oder in irgendwelchen größeren Internetforen oder so, stolpert man dann doch immer wieder über dieses Thema, dass Leute sich wirklich da angehen. Entweder hier wie einfallslos das doch wäre zu covern, oder wie brotlose Kunst das doch am Ende wäre mit eigenen Sachen, das wird ja gar nichts bringen. Und was ich glaube, der Dustin hat jetzt wieder den Kopfhörer gewechselt, jetzt jede Sekunde hört er mich wieder, ja. Jetzt hört er mich wieder, sehr gut, dann bringe ich nämlich jetzt den Punkt. Was ich glaube ist, dass da von beiden Seiten manchmal so ein gewisser Neid dabei steckt, da drin steckt auch, oder so ein sich missverstanden fühlen, wie man das manchmal auch erlebt, wenn man so in Jazzkreisen unterwegs ist, so dass dieses Ding kommt mit, also zum Beispiel bei Leuten, die, ich denke, es ist unbestritten zu sagen, dass es schon mal einfachere Zeiten gab, mit eigener Musik irgendwie jetzt was zu reißen. Letztens so eine NDW-Doku gesehen und so, das waren ja so Goldgräber-Tage, ne? Da hast du ein eigenes Projekt an den Start gebracht und gab halt viel Nachfrage, dies, das, ne? Ich glaube, dass das heute schwer ist, aber haben wir ja auch letztes Mal hier Internetphänomene, du hattest Wolfpack gebracht und so, natürlich hat man da heute auch Möglichkeiten irgendwie. Aber ich glaube, sagen wir mal so, erstens, jetzt, wo jetzt einfach irgendwelche KI-Playlists auch kommen und so, wird das da nicht leichter. Und dann ist das, was du gerade sagtest, in dieser Szene. Ich glaube, da guckt man manchmal auch so ein bisschen mit Neid rüber auf die drittklassige Coverband, die quasi volles Haus vor der Bühne hat. Und man selber krebst halt da mit weniger Kartenverkäufen rum, weil natürlich das viel schwerer ist, ein Publikum zu erreichen, wenn die deine Songs noch nicht kennen, dies und das. Also diesen Stein ins Rollen kriegen ist halt sehr schwer, ne? Ich glaube, da liegt auf jeden Fall auch so eine Konfliktlinie. Ja, und dann manchmal dann aber auch so Cover-Musiker, die dann so das belächeln, wenn Leute eigene Sachen machen, weil sie Erfolg oder wie wertvoll ist das dann nur an Publikumszahlen oder an Gagen festmachen oder so, ne? Mhm. Und warum uns das beiden, glaube ich, nicht so begegnet ist, weil also ich glaube, wenn du heute als Musiker unterwegs bist ja doch meistens mit sehr vielen Säulen aufgestellt. Bisschen Unterricht hier, bisschen Covermusik da, vielleicht ein Herzblutprojekt oder so ein Wetter auf die Zukunft mit Band XY, wo man was Eigenes macht, ne? Das heißt, ich erlebe das auch selten, dass Leute da dann, also in meinem direkten Umfeld zumindest, dass die so krass sagen, es darf nur das eine oder das andere geben. Wie hast denn du eigentlich angefangen dann? Du bist ja quasi, also du hast dein Schlagzeug gekauft, zwei Tage später hattest du deine Band und ihr habt Foo Fighters und Chili Peppers nachgespielt. Das heißt, du hast mit Covern angefangen.
Jein, und gleichzeitig aber auch mit Eigenkomposition. Also Komposition ist ein großes Wort, aber...
Krach, mit eigenem Krach.
Mit eigenem Krach, genau, Geräusch. sofort beides. Das hat immer eine Koexistenz gehabt. Und ich sag jetzt mal so, in den ersten Jahren... würde ich sagen, hat die Quote an eigener origineller Musik sozusagen, das hat überwogen, stärker auch überwogen und hat sich dann berufsbedingt, sag ich jetzt mal, stärker in Richtung Cover- und Dienstleistungsmusik, und ich wähle diesen Begriff sehr bewusst und nicht wertend, vor allem nicht abwertend, entwickelt, aber immer wieder auch mit Episoden in die andere Richtung. Also das, genau, das war immer beides eigentlich. Und ich war auch immer für beides offen. Und aber in meiner Anfangszeit war ich viel in so, ich sag jetzt mal, in der Rock-Indie-Szene unterwegs. Und also Rock-Indie, Metal-Punk, da war ich so musikalisch, sag ich mal, zu Hause. Und da ist... ja, darf man das so sagen? Weiß ich nicht. Also da ist mir eine gewisse Engstirnigkeit begegnet zum Thema so, dass man dann auch mal selber so angeranzt wurde von irgendwelchen Musikern oder ja, von irgendwelchen Musikern, die in anderen Bands spielen, manchmal auch sogar in eigenen Band, so dieses ja, und dann machst du noch Covermusik, warum machst du das und so.
Also
das,
verkaufst das war, du deinen Körper?
Ja, also das war schon... wahrscheinlich auch getrieben aus dem Grund, was du gerade schon gesagt hast, mit so, ne, dann schaut man vielleicht so ein bisschen erfüllt mit Neid auf vollen vollen Club, ne, mit Leuten, der gepackt ist, ausverkauft und so, und spielt dann selber nur von einer kleineren Menge an Menschen, was auch immer, ne, also so da, ich glaube, dass das natürlich da schon eine Rolle spielt. Aber ich fand das damals schon als kleiner Stöpsel, in Anführungsstrichen, mit 15 Jahren oder so und dann heranwachsend, ich fand das immer ein bisschen befremdlich, da so ein Fass aufzumachen. Und so, ich habe auch geschrieben, dass man sich da vielleicht mal so ein bisschen von Dogmen befreien sollte. Ne? Also, das ist weder gut noch schlecht. Also weder das eine ist besser, noch das andere ist schlechter. Und ja, am Ende des Tages geht's ja ums Musizieren und ums Ausüben. Und was dann sozusagen das Medium ist, finde ich, spielt für mich als Instrumentalist spielt das eine total untergeordnete Rolle. Also ich kann ja auch, also man könnte den Begriff jetzt noch ein bisschen erweitern und könnte ja sagen, dazwischen liegt dann vielleicht die Interpretation. Und da finde ich das manchmal, finde ich Cover manchmal sogar noch spannender als eigenes Machen. Also wie kann ich denn ein Coversong, wie kann ich denn so stark verfremden bis hin zur Unkenntlichkeit? Da wären wir dann unter Umständen im Realbook. So, ja. Das finde ich oft auch sehr spannend so, ne? Oder wie kann ich, wie stark kann ich ein Stück uminterpretieren? Das finde ich super.
Ja.
Und auch super kreativ, ja. Das war
ja,
so mein
genau. Hot-Tex. Also ich denke auch, da jetzt eine komplette Trennschärfe schaffen zu wollen, ist totaler Blödsinn, wenn du überlegst, die Stones haben ja im Prinzip auch als Blues-Cover-Band oder so angefangen. Oder manchmal ist Covern dann auch eine Marketing-Entscheidung. Die Beatles haben halt für den Markteintritt in den USA, haben die halt ein paar Motown-Sachen gecovert. Stones übrigens auch. Und umgekehrt teilweise wiederum, ne? Und sowas, ne? Und das hast du ja auch, es gab ja auch immer mal so ein paar Indie-Bands oder irgendwas, die dann irgendwie durch den einen Coversong bekannt geworden sind, den sie gemacht haben. Und das hat aber dann quasi die Tür geöffnet für ihre eigene Musik, ne?
Total.
Oder wenn man jetzt, ich sag mal, also ich habe auch in Bands, also andersrum. Mein erstes Geld, was ich mal für einen Auftritt gekriegt habe, wo ich quasi mal kurzzeitig bei der quasi Band mit meinen Kumpels im Heimatdorf mal gespielt habe, war auf der Konfirmation haben wir drei Lieder gecovert. So, ne? Dann war meine erste Band, als ich hier zum BWL-Studium damals noch nach Essen gezogen bin, um in Düsseldorf zu studieren, die erste Band, die ich dann hatte, da haben wir Hardcore eigene Sachen gemacht. Also nicht Hardcore als Musik, aber wir waren nur eigene Sachen erstmal. Und ich habe letztens mal ein Demo von uns wiedergefunden, habe so gedacht, naja gut, da hättest du vielleicht vorher noch mal ein bisschen covern müssen, um ein bisschen mehr Sprache zu haben, weil ich immer das Gleiche gespielt habe. So. Da fehlte noch ein bisschen quasi so dieses Ding, hey, ich spiele mal ein bisschen vorher andere Sachen nach und finde dann quasi oder speichere dann halt diese Vokabeln mal ab, um die danach frei anwenden zu können. Dann bin ich in einer Coverband gelandet oder in mehreren, und dann habe ich zum Beispiel viele Jahre war mein Hauptding so neben diesen jazzigen Sachen, die ich gemacht habe mit Latin Jazz Mafia, wo wir auch eigene Sachen gemacht haben, oder eben Klassiker in diesem Latin Jazz Gewand, war dann irgendwann diese Anke Johansen Band. Das war so Singer, Songwriter, Pop, Jazzy, irgendwas, Piano-Trio, ne, Schlagzeug, Bass, dann Anke singenderweise und am Klavier und Jens hat aber auch noch, was weiß ich, während des Schlagzeugspiels Glockenspiel, hat ganz viel gemacht. Das war dann mehrere Jahre so das Hauptding und da, das war eigentlich so die erste Band, wo wir mal so richtig professionell auch ja, mehr, sag ich mal, im Büro gearbeitet haben, als quasi nur im Proberaum, ne, mit dem ganzen Crowdfunding, wollte ich sagen, was wir da gemacht hatten, damals mit Fernsehen hier und da und so, ne, und ja, und dann ging das auch immer hin und her mit Cover und eigenen. Dann habe ich ja viele Jahre ganz viel diese Tribute-Sachen gemacht, ne? Also jetzt eher Cover, wobei das dann auch schon wieder eine sehr spezielle Art von Covern ist, ne? Ich glaube, ich habe bei dir in den Shownotes auch gesehen, dass du geschrieben hast, es gibt Covern und Covern. deswegen für mich ist das halt, ist das gar nicht so die Frage, mache ich das eine oder liebe ich das eine oder das andere? Es kann beides sehr, sehr cool sein. Was aber definitiv ein Problem, sagen wir mal, oder was das Pendel, das habe ich, glaube ich, bei dir gesehen und bei mir und bei vielen anderen, warum das Pendel irgendwann auch natürlich ein bisschen in Richtung Dienstleistung ausschlägt oder dann halt mehr covern, ist natürlich, dass wenn man älter wird, mehr Verantwortlichkeiten hat, eine Familie, wird die Zeit halt auch nicht mehr und so. Und dann ist natürlich jede Entscheidung für ein Projekt eine Entscheidung gegen irgendwas anderes. Dann kann ich da nicht unterrichten, dann kann ich da dieses andere Projekt, die anderen Gigs nicht machen, was weiß ich. Und dann ist natürlich das Problem, dass man ja diese Reise mit, ich mache eine Band mit eigener Musik und wir bauen das auf und dann braucht das so 2,5 Jahre, bis man da auf einem gewissen Level ist und da auch finanziell mal was bei rumkommt und dies und das. Und irgendwann ist dann immer so dieses Ding, kann ich mir das jetzt gerade leisten, quasi in dieses Projekt einzusteigen oder sowas, ne? Und das nochmal von vorne mit aufzubauen. Das sind dann halt so Fragen, die natürlich mit eigener Musik ist es definitiv deutlich schwerer und es braucht auch im Normalfall wesentlich länger, bis da ein Return on Invest kommt. Oder wie ist da deine Erfahrung?
Ja, ist so. Du brauchst ja schon, also wenn du jetzt nicht das Glück hast, dass du schon in einem sehr, 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 sehr guten Netzwerk bist, wo viele Sachen schon dann, ja, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, selbstverständlich da angelegt sind und du direkt schon in etablierten Venues spielst, etc. pp. Es vielleicht schon festes Management, Booking und dergleichen gibt. Das mal alles außen vor gelassen, klar ist das mehr Arbeit, beiß die Maus keinen Faden ab. Auf der einen Seite mehr Arbeit, auf der anderen Seite ist die Einstiegshürde trotzdem eine niedrige. Du kommst dann dennoch leichter überhaupt erstmal an Gigs. Also will sagen, nur weil du jetzt sagst, okay, wir spielen hier bekannte Songs, heißt das nicht, dass dich dann auch direkt jemand vom Fleck bucht. So, ja. Und da ist so diese Einstiegshürde, überhaupt erstmal Gigs zu spielen, die ist mit eigener Mucke schon geringer. So, ne? Also wenn es jetzt wirklich ums reine Konzertspielen erstmal angeht. Und das, also nur weil man jetzt irgendwie Songs nachspielt, heißt das nicht, dass der Kalender sich irgendwie wie von Zauberhand direkt füllt. Also das, ja, das ist ein Trugschluss. So. Und dann ist ja letztendlich ja auch die Frage, wenn man jetzt so als Band sich neu findet, neu gründet, was will man denn überhaupt, ne? Also wie definiert man für sich als Individuum und dann auch natürlich als Band, wie definiert man für sich denn Erfolg? Was ist eigentlich die Motivation hinter dem ganzen Ding? Also geht's ums Spielen, also wirklich ums Machen? Geht's ums Komponieren, also erschaffen, kreativ, ja, ist das Ding? Ist vielleicht Konzerte spielen, ist das eher eine Nebensache, ja? Also ist das eher etwas, dass ihr euch in Komposition und in Produktion total ausleben wollt? Auch das gibt's ja, ne? Also es gibt ja auch Bands, die entstanden sind, vor allem aus dem Wunsch heraus zu kreieren, ja, und dann mehr oder weniger unfreiwillig dann irgendwann auch mal auf die Bühne gegangen sind. Also da gibt's ja tatsächlich so, ja. Und das ist immer, das ist vielleicht auch eine Frage, gerade am Anfang, wenn es in die eine oder die andere Richtung geht. Und dann ist dann etwas, was man ja auch sehr häufig sieht, wenn man so mit mit dem Anspruch, sag ich mal, startet, wir machen jetzt eigene Songs und so. Und dann kannst du endlich das erstmal ein Gig spielen. Du hast aber erst 3 Songs, weil es ist ja auch viel Arbeit. Und dann füllt man das Repertoire vielleicht noch mit 2, 3 Coversongs auf, dass man eben die halbe Stunde voll kriegt, ne? Also das ist so ein Hybrid, der mir doch häufiger begegnet. Also so im Schülerkreis vor allem, ja, auch, ne? Muss man dazu sagen. Weiß nicht, hast du das auch im Schülerkreis? Der Hybrid, den Hybriden.
Ja, ach, den Hybriden habe ich auch oft genug selbst gemacht.
Ja, ja, klar.
Ne? Also, dass du zum einen guckst, dass du, wenn du eigene Sachen spielst, dass du bewusst sagst, ja, um das Publikum so ein bisschen abzuholen und immer mal wieder einzufangen zwischendurch und so, platzierst, ja, du mal ein paar Covernummern, die du aber vielleicht dann in deinem eigenen Stil spielst oder so, ne?
Ja.
Was ja auch immer interessant ist und Spaß machen kann. Ja, und also wenn ich mir das jetzt nochmal so vor Augen halte, was passiert denn dann in diesen Foren? Aber so zum Beispiel, ne? So, dann kommen ja diese typischen Lager, dann kommt der eine und sagt irgendwie, Covern ist aber seelenlos. So, ne? Und dann sagt der andere, ja, aber deine eigenen komischen Songs irgendwie, die bringen dich halt nicht auf die Bühne, da kommt doch keiner. Also wofür machst du überhaupt Musik? So, ne? Und dann bist du ja mitten in dieser Diskussion. Und auch da hat wieder ganz viel seine Berechtigung. Also wenn du jetzt sagst, so, ich will Kunst machen, so, ich will nicht nachspielen, ich muss mich selber hier ausleben, verwirklichen, dann ist das ja okay, so, ne? Oder vielleicht ist auch so wie dieses Ding, du hast ja von dieser Szene schon berichtet, so, ne? So diese, also manchmal ist es dann auch wieder eine Unsicherheit, weil man halt weiß, ich bin gar nicht dieser, also ich bin nicht dieser rundherum ausgebildete Musiker. Ich könnte in einer Coverband gar nicht spielen, weil ich kann nämlich nur Ding, Digge, Ding irgendwie. Und den ganzen anderen Rest kann ich nicht. So, also red ich mir meine eigenen Songs schön, die alle gleich klingen. Und sage ich jetzt mal ganz böse, ne? Also ne, ist jetzt natürlich, also ich will jetzt hier nicht für Coverband versus das irgendwie Partei ergreifen. Aber es können eben so Fälle sein, dass du halt irgendwie das andere schlecht redest, weil du das einfach nicht auf die Kette kriegst und da auch insgeheim weiß, irgendwie, da bin ich eigentlich nicht gut genug oder so. Oder du hast schon immer versucht, Songs zu schreiben und findest sie aber alle selber blöd und bist da auch nie auf den grünen Zweig gekommen, hast das nie umgesetzt gekriegt, bist nie lang genug am Ball geblieben, um mal mehr als 3 Fans zu kriegen und so. Und dann sagst du irgendwann halt, ja, das Covern ist das einzig Wahre irgendwie hier, so eigener Kram, das hat ja keinen Boden und so, ne? Also ich glaube, auch da sind wieder Ängste oder Versagensängste oder Unsicherheiten und sowas auch mit drin. Und das macht es dann halt auch so, dass das oft dann in Foren schnell explodiert, ne? Und dann sind die einen sind dann halt wie heißt das, wenn man nur aufs Geld aus ist? Die einen sind dann nur aufs Geld aus und die anderen sind Idealisten, so, machen wir es so. Genau. Und dann hast du halt da diese Trennlinien, dass da eigentlich alles Blödsinn dann auch, ne?
Ja. Das ist sicher auch so. Gut, sind fertig, machen wir heute mal ein Shorty. Nee, also vielleicht kann man ja mal ein bisschen auch, um das weiter zu öffnen, vielleicht nochmal 2, 3 Punkte sagen zu, dass es ja, je nachdem, wo man auch so am Instrument steht, beides natürlich auch seine Vorteile hat. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe ja auch geschrieben, es gibt Covern und es gibt Covern. Das ist jetzt von Instrument zu Instrument super individuell, ne? Also auch von Song zu Song natürlich super individuell. Aber was nehme ich denn jetzt mal als Beispiel? Okay, also es gibt Covern und es gibt Covern. Highway to Hell von AC/DC ist, ich sag jetzt mal vom Schwierigkeitsgrad, wie ich das so einschätzen kann, auch von Gitarre und Bass sicherlich eher niedrig vom Schwierigkeitsgrad, ne? Also da kommt man schnell zu einem Ergebnis, wo man sagt, das ist Highway to Hell von AC/DC. So, das wäre jetzt Covern. Um jetzt mal in die andere Richtung zu gehen, ja, und wir bleiben jetzt mal im Popularbereich, sage ich jetzt einfach mal Rosanna von Toto. Das ist Covern im Sinne von hui. Dass man, die Frage ist ja am Ende des Tages, was, ne, wenn wir das jetzt mal so aus diesem, wir entscheiden uns jetzt als Band, eine Coverband zu sein oder eigene Songs zu machen, sondern wenn man das mal wieder auf das Individuum zurückbringt und sagt, was bringt dir das denn selber, wenn ich mich am Instrument weiterbilden möchte und ich möchte zum Beispiel lernen, wie man gutes Shuffle viel spielt oder so, dann wäre Rosanna natürlich ein super Song, an dem man sich echt abarbeiten kann, oder Dreierverschiebung auf dem Bass spielen oder so und im Shuffle viel. Und das ist natürlich vom Schwierigkeitsgrad alles, aber nicht mehr leicht. Und ich habe mir sagen lassen, dass dieser Gitarrist, der da spielt, der ist auch ganz okay. Und der Pianoman auch. Also es gibt halt wirklich sehr unterschiedliche Schwierigkeitsgrade da. Und andersrum, wenn du dann in der Band bist und ihr macht ein neues Stück und komponiert, dann kannst du dir natürlich den Schwierigkeitsgrad deines selbst gebauten Parts, den kannst du dir natürlich zurechtlegen. Ja, also du kannst, niemand drückt dir die Pistole auf der Brust und sagt, du musst da jetzt Achtelnoten mit einer Hand spielen bei 170 BPM. Sagt ja keiner. Ja, Viertel reichen ja auch oder nur ein paar Achtel und dann lässt du ein paar aus oder so. Also das heißt, etwas, was man so hat, wenn man eigene Stücke schreibt, komponiert, produziert, man hat natürlich einen Freiraum und kann, sage ich mal, den Rahmen, den man hat, abstecken und vielleicht entsteht da manchmal auch die Tendenz, dass Leute, die wenn sie in der Coverband spielen, öfter mal die Messlatte ein bisschen höher geschoben kriegen, automatisch, weil das heißt, hey, lass mal diesen Song spielen und stellst fest, ich habe zwar eigentlich keinen Bock auf Covern, stell aber fest, der Kollege oder die Kollegin, die hier vorgelegt hat, also im Original, konnte auf jeden Fall gut spielen. So. Und deswegen finde ich, kann Songs covern, kann auch mal ganz gut sein, um die Angel ein bisschen weiter auszuwerfen. Kannst du folgen?
Ja, total. Du würdest doch auch, also wenn ein Schriftsteller dir sagt, ich schreibe bessere Bücher, wenn ich mich mit den Größen der Weltliteratur beschäftigt habe vorher, okay, eventuell, ne, da würde ja auch keiner das bestreiten. Auf der anderen Seite gibt es auch immer Ausnahmen, die Regel bestätigen wieder, dass man manchmal, dann sieht man irgendwo einen Gitarristen mit einer unmöglichen Spieltechnik, weil der halt so komisch autodidakt ist und einfach von vornherein sein Ding gemacht hat, irgendwie. Ja. Dass er irgendwie so ein Erweckungserlebnis hatte und dann aber einfach direkt abgebogen ist Richtung, ich mache mein Ding und ich kümmere mich auch gar nicht drum und irgendwie Lehrer hat sich nie ergeben und dann hat er zwar eine fürchterliche Spieltechnik, die aber einen ganz eigenen Sound macht am Ende oder was weiß ich, ne?
Ja, klar.
Aber am Ende würde ich das auch, also wenn mich jetzt einer fragen würde, du, was hilft mir denn jetzt in meiner Entwicklung mehr? Soll ich covern oder soll ich eigene Sachen machen und dies und das, ne? Dann würde ich sagen, boah, weiß ich nicht, gibt da jetzt gerade nicht die Antwort, ne? Also
doch, das gibt es. Das eine tun, ohne das andere zu lassen.
Ja, genau, also das wäre jetzt das, was ich auch sagen wollte, ich glaube, es ist unbezahlbar, Sachen nachzuspielen und da quasi die Vokabeln aufzusaugen und im besten Fall auch zu wissen, was du da tust, ne, und da auch immer wieder die eigenen Grenzen zu verschieben.
Ja.
Und das kann man aber auch so ein bisschen natürlich beim Songwriting oder Partwriting, wenn du jetzt als Bassist oder Schlagzeuger dann da im Prozess bist, dass man immer wieder überlegt, boah, und das ist jetzt aber hier noch nicht, was kann ich an der Stelle noch machen und so. Das hat natürlich auch andere Herausforderungen dann als in einer Coverband, wo es schon fertig ist und auch mehr Risiko, weil ja, es gibt halt jetzt kein Vorbild, so, ne, wo du weißt, ey, das funktioniert in dem Song, so, und du musst dein eigenes Ding machen, ne.
Das ist ja, wenn ich da kurz einhaken darf, das ist ja im Grunde genommen schon, ja, da sind wir knietief in der Philosophie drin. Es gibt kein Vorbild, ist natürlich Quatsch, weil wir natürlich ja trotzdem alle determiniert sind durch Sachen, die wir hören, ne. Also da könnte man ja auch mal ganz ketzerisch fragen, wo fängt Covern denn an, ne? Und wo hört Selbstkomposition auf? Also nichts entsteht ja im luftleeren Raum.
Ja.
Ne? Also selbst wenn du von dir sagen kannst, ich habe noch niemals Toto gehört in meinem Leben, kannst du im Urlaub trotzdem an der Eisdiele stehen und da läuft Hold the Line im Radio oder so, ne? Und dann hast du es doch einmal gehört und hast es dann vielleicht nicht wahrgenommen, also nicht proaktiv wahrgenommen, aber irgendwo irgendeine Synapse in deinem Hirn sagt, Mensch, so ein 12-Achtel-Piano wäre mal richtig cool irgendwie. So, also da kann sich ja niemand von frei machen, anders geht's ja gar nicht. Ja,
ja,
Und das ist so ein bisschen der Punkt. Aber ich finde das aus Perspektive jetzt vielleicht einer Person, die Bass oder Schlagzeug lernt und vorankommen möchte, ist das natürlich total super, birgt aber auch eine Gefahr. Und zwar die Gefahr des Vergleichs mit einer absoluten Spitzenkraft, ne? Weil das, also gerade im Popularbereich, war das ja nun mal so gang und gäbe, dass du in den 80er und 90er Jahren, im Grunde genommen ist das immer noch so, nur wird Musik jetzt überwiegend anders produziert, aber damals, als noch mit echten Instrumenten so gespielt wurde, Opa erzählt wieder Geschichten aus dem Krieg, gab es da so ein paar Session-Bands, deswegen habe ich jetzt auch gerade schon 2-3 Mal die Toto-Karte gezückt. Toto oder die Instrumentalisten von Toto sind eine von diesen L.A. Rhythm Sections, die gefühlt jeden 80s Hitsong gespielt haben. Und dann klingt das manchmal so aufs erste Hören, wenn du sagst, hey, ich möchte mal hier den Song von, was weiß ich, Chaka Khan spielen. Das klingt erstmal relativ unverfänglich, bis du anfängst, irgendwie das mal so kurz auseinander zu dröseln und stellst dann fest, ui, das kann ich nur ein bisschen nicht spielen, das kann ich gar nicht spielen. Und wenn ich den Beat da so spielen soll, ich sag jetzt mal Ain't Nobody, also Note für Note, dann kann ich das bei 60 BPM und bei 65 BPM, aber dann platzt mir schon eine Ader an der Stirn. Aber keine Ahnung, wie ich da auf 104 kommen soll. So, ne? Und dann stellst du fest, ui, krass. Also die Leute, die auf den Platten gespielt haben, das sind natürlich alle totale Wizards, also echte Könner. Und selbst wenn die, ich sag mal, vielleicht einfachere Musik aufnehmen, greifen natürlich trotzdem nicht, um uns zu ärgern, sondern um unser Leben, um unser aller Leben zu bereichern. Die greifen natürlich auch mal ein bisschen tiefer in die Werkzeugkiste. Und dann gibt's halt mal in der Überleitung von Strophe zu Refrain, Phil, wo man denkt, oh, was war das? So, ja, und das ist so ein bisschen die Gefahr. Und das sehe ich dann doch oft bei erwachsenen Schülern, die oft natürlich dann auch so 80er, 90er sozialisiert sind mit Musik. Sich dann irgendeinen Song raussuchen, denken, ja, finde ich gut und so, habe ich schon gehört, der Groove ist gar nicht so schwer, stimmt, und dann gibt's aber diese 2-3 Stellen, an denen man sich wirklich ewig abarbeiten kann, weil, hab ich schon mal im Podcast bestimmt so beschrieben, sagen wir mal, der Durchschnittsschwierigkeitsgrad des Stückes ist ein Level 5 von 10 und dann kommen diese anderthalb Takte im Gitarren-Solo und dann wird's mal ad hoc irgendwie so eine 8,9 oder so, nur für anderthalb Takte. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man rechtzeitig den Absprung schafft, im Sinne von, okay, da komme ich in einem Jahr oder zwei nochmal drauf zu sprechen und zu spielen. Ne? Das ist wichtig. Und das ist eine Gefahr, die man da, glaube ich, stärker hat. Ne? Also sich in Details zu sehr zu verzetteln, zu verrennen und sich dann ja nicht mehr so gut zu fühlen irgendwie. Ne?
Ja. Könntest du sagen, ob irgendwann mal eine Band mit eigenen Sachen oder halt irgendwie eine Coverband mal einen besonders großen Entwicklungsschub bei dir ausgelöst hat? Und hatte das dann damit zu tun oder vielleicht einfach, weil du dann viel geübt hast?
Du meinst eine Band in meiner, also wo ich gespielt habe?
Ja.
Wir waren da, dazu muss man sagen, ich hatte einfach das Glück, dass ich ab dem Tag, wo ich Schlagzeug hatte, hatte ich eine Band und da hatte ich so einen Musiknerd besten Freund direkt, ne, wie das dann so ist mit 15, ne?
Ja.
Also im Grunde genommen auch wie bei 5-jährigen Kindern. Man trifft sich zum ersten Mal im Leben am Spielplatz, sagt, willst du mein Freund sein? Ich habe eine Pokémon-Karte, ja, und dann ist man Freund oder Freundin fürs Leben so, ne? So ist das ja beim Musizieren ja ganz oft auch so, gerade so im Teenageralter. Und dann ist das ja so, ich fühle mich gerade wie so ein alter Sack irgendwie, wenn ich sage, damals war YouTube ja gerade zwar existent, aber nicht ansatzweise das, was es jetzt ist, ne? Das ist verrückt. Ist ja noch gar nicht so lange her. Aber da fing das an, dass auf YouTube so ganze Konzerte veröffentlicht wurden. Also so, das ist so 2,5 Stunden von einem Künstler. Und dann habe ich da mit dem Arno immer abgehangen, haben wir dieses Chili Peppers Live at Slane Castle, das habe ich ja irgendwann auf DVD auch gehabt, unendlich oft gesehen, aber eben genauso Toto Live in Amsterdam. Oh, ein irre Konzert. Und dann haben wir neben so Gruben, Rock und Funkzeug, haben uns auch echt an Toto abgearbeitet. Also dann Home of the Brave haben wir gespielt irgendwie und natürlich auch Rosanna und so. Und dann auch in diesen, das ist ja immer ganz cool bei Toto, die nehmen ja dann auch mal 1-2 Coversongs mit rein und machen da so ein bisschen extra Sprinkle drauf. Und das haben wir dann natürlich versucht nachzuspielen und sind natürlich kläglich gescheitert. Aber wir haben uns nach vorne gescheitert, so würde ich das formulieren irgendwie. Ne? Das war schon so ein Ding. Also ja, Toto war ein Ding, definitiv. Was so ein bisschen aus meinem eigentlichen musikalischen Ding, in dem ich mich da so befunden habe, also Rock, Metal, Zeug, ne, ja schon eher eine andere Richtung ist, also schon sehr anders. Aber ich habe sofort gecheckt, ohne das Konkrete zu benennen zu können, aber ich habe sofort gecheckt, der Drummer da ist einfach von einem anderen Planeten. Und dann habe ich aber auch gecheckt, boah, aber die anderen Musiker auch, obwohl ich noch gar keinen Plan hatte von Gitarre und Bass und so. Aber ich habe Steve Lukather beobachtet, wie der da so über die Bühne tanzt, irgendwie da so Zeug spielt. Und ich habe immer gecheckt, Mensch, Weil der Arno, der versucht immer da diese eine Melodie zu spielen. Und der kann das einfach nicht. Der kriegt das nie hin. So. Und Arno tanzt aber gar nicht beim Spielen. Was ist da los? So, ne? Und dann, ja, nee, ist die Fluke da und hast du nicht gesehen. Also, ja, das. Also, Toto-Songs nachspielen war definitiv ein Breaking Point.
Okay, also covern auf jeden Fall. Ja.
Ja. In dem Fall ja. In dem Fall ja.
Genau. Also ich würde auch sagen, hatte ich vorhin schon mal so anklingen lassen, dass ich so bei meiner ersten, ich meine, gut, da war ich natürlich auch noch ganz, ganz frischer am Instrument. Wenn ich das heute höre, keine Ahnung, ob Covern da besser gewesen wäre, weil ich noch gar nicht verstanden habe, was geht. Aber wenn ich das heute höre, dann denke ich so, boah, da weiß jemand noch gar nicht, was er tut und hat auch noch keine Vokabeln und so, ne? Und ansonsten hatte ich über die Frage mal, was hat mich denn weitergebracht oder so, hatte ich so nachgedacht. Und habe dann auch da wieder festgestellt, kann man gar nicht sagen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, egal ob du jetzt Covers oder ob du eigene Sachen machst, auch bei den eigenen Sachen ist der Song ja irgendwann mal fertig. Ist das Demo aufgenommen, ist die CD aufgenommen, was weiß ich. Und dann gibt's ja die Möglichkeit, dass du das Lied jetzt einfach Ton für Ton ab jetzt 1:1 nachspielst, was in manchen Passagen sein muss oder bei irgendwelchen Signature-Melodien, was weiß ich, ne? Aber ansonsten ist es ja so, weiß ich nicht, wenn wir jetzt Toto einfach mal als Beispiel nehmen, klar spielen die jeden Abend den Song, aber in großen Teilen sind die Grooves, die Basslinien im Stile, aber immer ein bisschen neu zusammengebaut. So,
auf jeden,
ne?
Fall. Auf jeden Fall.
Und das ist ja was man also wo ich festgestellt habe, okay, das gibt's ja egal in welchem Bereich, ist das ja dann irgendwann eine musikalische Fähigkeit. Das Publikum hört jeden Abend den gleichen Song, aber du servierst den halt immer ein bisschen anders so, ne? Und spielst vielleicht sogar ein bisschen anders, je nachdem wie die Raumakustik ist, wenn super aufgeräumter Sound da ist, spielst du ein bisschen dichter, mehr frickelige Sachen. Wenn das irgendwie alles super matschig ist und so, dann spielst du irgendwie anders. Also du reagierst halt und kannst auch reagieren so, ne? Und das war bei mir auch immer so eine Entwicklung, die natürlich dann jetzt egal, ob du eigene Sachen machst oder Covers, dass du einfach dieses, also Kreativität ist ja schon so ein Begriff, der jetzt eher positiv besetzt ist, ne? Und da einfach dann, egal.
Es kommt drauf an, wer das sagt. Wenn dein Mathelehrer sagt, oh, es war ein kreativer Ansatz, weiß ich.
Ja, genau.
Nicht.
Sehr kreative Antwort, genau. 1+1, sehr kreative Antwort. Aber worauf ich hinaus will, dass das bei mir eigentlich immer so eine Entwicklung auch ist, dass man dann versucht natürlich am Ende des Tages relativ frei, dass immer, also dass du kein Gedicht aufsagst, wenn du den Song spielst, sondern dass du halt eine freie Rede hältst, wo du auf alles, was um dich rum passiert, auch eingehst. Ne? Und das habe ich auch zum Beispiel bei diesen Tribute-Shows, war immer der klar, also ich fand das irgendwann ziemlich cool, diese Sachen zu machen, jetzt egal ob Michael Jackson, Motown natürlich als großer Motown-Fan, aber auch ABBA irgendwie, habe ich schon oft erzählt, habe ich so dermaßen unterschätzt und da sind so geile Basslinien dabei und so. Mhm. Und sich dann da so richtig reinzufuchsen und da gab es immer so mehrere Entwicklungsstadien. Du kriegst halt irgendwelche Noten von der Show oder von deinem Vorgänger oder so. Dann habe ich die immer gespielt. Hab dann so gedacht, ja, da ist schon oft nah dran, aber da gehe ich nochmal selber in die forensische Analyse, hab dann wirklich nochmal ganz genau hingehört, hingeguckt, mir meine eigenen Transkriptionen gemacht und so. Ja. Dann habe ich das, gab es immer so eine Phase, wo ich das dann wirklich so 1:1 versucht habe zu spielen. Und dann gab es immer so das nächste Ding, dass ich dann geguckt habe, okay, und jetzt gucke ich mir mal an, weiß ich nicht, aber Live at Wembley, Live in Japan und dies und das. Und dann siehst du halt, ah, guck mal, und das sind die Freiheiten, die der sich genommen hat. Und die und dann habe ich eigentlich am Ende immer versucht, quasi wie ein Tourmusiker zu denken, so, der das jeden Abend einfach wieder neu wiedergibt. So, ne? Und das ist ja dann auch so, und dann finde ich Covern auch alles andere als seelenlos oder so. Ne? Also auch, also du kannst, wie gesagt, du kannst auch, also ich habe auch schon mit Leuten eigene Musik gespielt, wo man dann so eingestiegen ist, wo sich das so angefühlt hat, wie, hey, du coverst dich hier gerade selbst und spielst seit 20 Jahren deine gleichen Lieder und es fühlt sich, also das fühlt sich gerade seelenlos an. Weißt du, was ich meine?
Und immer wieder. genau, ich denke instant an ein Video, das habe ich bestimmt schon mal mit dir geteilt. Eins der wenigen, also eins von, ich glaube, 2 oder 3 anschaubaren Interviews von und mit Carter Beaufort von der Dave Matthews Band. Und dieser andere Drummer, der ihn da interviewt und dann so ein gleicher Song, Live-Version, und dann so 20 Jahre so und hat so einen Cut, wo er immer so den gleichen viertaktigen Loop spielt und dann so die Entwicklung des gleichen Stückes der letzten, weiß ich nicht, 20 Jahre oder so. Genau, das wäre sicherlich dann so das maximalst Machbare im Sinne von, wie neu kannst du dich von Tag zu Tag sozusagen erfinden, ne? Wobei wir dann, also das wäre, da sind wir dann aber auch wieder im Bereich, jetzt sage ich mal, der Philosophie, würde man, kann man da noch von, ja, wie würdest du das nennen? Also wenn du Stücke so krass veränderst, also als Original Artist, ne, also als Urheber, als Band, jetzt wir sprechen gerade von Dave Matthews Band, ich hab ein Beispiel, ein Schüler von mir fängt jetzt mit einem Stück, mit einem Dave Matthews Stück an. Und ich habe in Folge dessen zum ersten Mal die Studioversion von diesem Stück gehört. Also das erste Mal und dachte, ach interessant, weil das Konzert, was wir besucht haben letztes Jahr, war es letztes oder vorletztes Jahr
schon? War das bestimmt schon vorletztes Jahr gewesen, oh, mindestens. Wow.
Naja, auf jeden Fall haben die da das Stück auch gespielt und ich dachte so, ach guck mal, ganz anderes Intro. Und jetzt habe ich aber dann retrospektiv festgestellt, ach das ist eher so, wie das mal in der Studioversion war. Und ich war aber so total... ja, gewöhnt an so zwei andere Live-Versionen, wo es wirklich ganz anders ist vom was sie spielen da an der Stelle. Und das ist halt einfach krass. Und da stelle ich mir auch die Frage, ja, spricht man da noch von, ja, wie würde man das nennen? Ist das noch Reproduktion? Nein, ne? Also im Sinne von...
Ja, das ist ja eher so... Du hattest vorhin Realbook irgendwo gesagt, das ist ja schon eher so jazzmäßig, man erkennt irgendwo noch die Melodie, aber jeder macht sein Ding draus, so, ne, und es ist halt was völlig anderes, wo wir gerade dabei sind, dass, also die Folge zur Dave Matthews Band, und da müssen wir ja kurz davor auf dem Konzert gewesen sein, ja, ist am 7. April 24 erschienen.
Es ist tatsächlich 2 Jahre her.
Folge 80, so krass ist die Dave Matthews Band.
Verdammt, 2 Jahre ist das her. Ja. Oh Mann, ey. Ja, Zeit rennt. Ja. In dieser Folge fühle ich mich irgendwie alt. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil wir heute einen Montag aufnehmen. das wird sein, einen Montagmorgen auch noch. Ja, also ich resümiere kurz für mich. Beides ist super. Beides hat seine Daseinsberechtigung. Hört auf, euch an irgendwelchen religiösen Grabenkämpfen zu beteiligen. Und haltet euch fern von Dogmen. Das wären so meine 2-3 Cents zur Thematik Covern versus Eigenes. Und beides finde ich in der Entwicklung, wenn wir das jetzt nochmal aufs Instrument lernen, sozusagen zurückmünzen oder zurückbringen, beides hat seine Effekte und man sollte sich mit beidem beschäftigen. Auch wenn man mal antritt mit, ich möchte unbedingt alle Songs von, und jetzt setze x-beliebigen Künstler ein, Dire Straits spielen können. Trotzdem wird dein Lernprozess natürlich bereichert dadurch, wenn du dich mal für eine gewisse Phase damit beschäftigst, ja, eigene Grooves zu entwickeln, also aus dir heraus. Ja. Das wird auch deine Fähigkeit, Sachen nachspielen zu können, wird es trotzdem bereichern. Also man braucht beides, meiner Meinung nach. Produktion und Reproduktion. So.
Ja. Was? Und egal, ob du jetzt völlig im, sagen wir mal, du bist Du hast einen Job, mit dem du irgendwie die fette Kohle machst. Das heißt, es geht ja überhaupt nicht ums Geld. Ne? Dann selbst wenn du eigene Sachen machen willst, kann Covern natürlich also einfach ein super Trainingsfeld sein. So, ja, ne? Um immer wieder zu seine Technik zu erweitern, Ideen zu klauen, was weiß ich. Ja. Good Musicians borrow, great Musicians steal und so weiter. Ja.
Steal like an Artist, gutes Buch übrigens.
Alle die jetzt, sagen wir mal, ab semi-professionell so ein bisschen musikalisch da unterwegs sind oder zumindest quasi zu Hause vor der Regierung rechtfertigen müssen, dass sie das Geld, was sie jetzt für den 10. Bass ausgegeben haben, doch selber auch verdient haben. Mhm. Für die ist ja dann Finanzielles nicht ganz unwichtig. Die könnten natürlich sagen, ja gut, hier dieses Cover-Ding ist halt eine Einnahmequelle und trotzdem kann ich ja noch ein künstlerisches Zuhause in Band XY haben. Und da sind wir ja auch wieder so in unserem Ding. Ja. Dass man ja einfach viele Kollegen hat, die natürlich in Anführungszeichen diese Dienstleistungssachen machen, aber dann auch noch irgendwo ein Herzblutprojekt haben oder da zumindest mal immer mitmachen. Und ich weiß auch noch so früher, so dass ich manchmal quasi, dann spielst du halt mit deinem Herzblutprojekt und zahlst die Gage plus noch was quasi drauf, um irgendjemanden zu deiner Coverband zu schicken, damit er dich da vertritt, ne? Aber ja, dann, das ist dann halt, das sind dann halt Entscheidungen, die man selber treffen muss, und man muss es sich leisten können, in dem Moment zu sagen, ich mache heute im Prinzip Minus, um mit meiner eigenen Band auf der Bühne zu stehen. Habe ich aber mehr als einmal gemacht, würde ich auch im Nachhinein immer wieder so tun, auch heute noch so, ne? Und es ist auch so, sagen wir mal so, ich habe Schüler, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das richtig wiedergebe, aber du kennst ja den Money auch, ne?
Ja, klar.
Vom Bass and Drums Weekend und so.
Glühwein Money.
Genau, Glühwein Money. Hallo Money, falls du zuhörst. Und der hat, glaube ich, doch sein ganzes Leben eher gecovert, würde ich das jetzt mal so einschätzen. Und zwar ausschließlich. Und ist dann jetzt letztlich aber in eine Band eingestiegen bei sich in der Ecke, wo eine Sängerin quasi eigene Songs hat.
Cool.
Und ein produziertes Album und sowas. Und das auch so, ich glaube, so Mundart, ich weiß gar nicht, welcher Dialekt das ist. Also die hat dann da auch so Radio-Play in der Ecke und so. Und jetzt geht's halt darum, quasi, jetzt ist der Prozess so, ja, hier, guck mal, das hat damals alles dieser Produzent im Studio programmiert, was weiß ich, macht euer eigenes Ding draus, lasst uns den Song so und so spielen. So, jetzt ist er mit, nochmal ein paar Jahrzehnte weiter als wir, einfach plötzlich in dieser Original-Ecke und hat halt auch total, macht auch total Spaß, wenn ich das richtig wiedergebe. Und es ist also, und umgekehrt kann natürlich jemand, der sein ganzes Leben eigene Sachen gemacht hat, rutschte vielleicht plötzlich in eine Coverband rein. Ich wäre da immer offen und ich habe auch wenn ich eins sagen kann aus meiner eigenen Entwicklung, dass es ganz toll ist, Pläne zu haben, aber es kommt eh immer anders. Wenn du denkst, jetzt ist Band XY so groß, das mache ich jetzt die nächsten Jahre hauptsächlich, löst sich Band XY auf und du musst was ganz anderes machen und hier Band Z, wo du gedacht hast, ja gut, das werden zwei Konzerte im Jahr, ist aber ganz nett mit den Jungs irgendwie, das ist dann auf einmal das Hauptding. So, ne? Und dann, ob jetzt gerade Cover mein Hauptding ist oder eigene Sachen oder der Unterricht oder dieses Ding, ne? Also das meistens, wenn man auf ein Jahr zurückschaut, ist alles oft ganz anders gelaufen, als man das am Anfang des Jahres gedacht hat. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Deswegen würde ich sagen, immer offen sein und das mitnehmen, wo man Bock drauf hat und vielleicht auch Sachen auch mal ausprobieren. So
auf jeden Fall. Das unterschreibe ich. Das unterschreibe ich. Judy, komm. Dann lass mal die Kurve kratzen hier.
Ja, dann ab in die Ferien oder was?
Ja, ab in die Ferien. Du fährst ja sogar in Urlaub, habe ich gehört, ne?
Ja, wir fahren mal ein. Also wenn ihr das hier hört, werde ich in Hamburg gewesen sein mit der Familie.
Plusquamfutur 2.
Genau. Okay,
ja,
also, cool. Wenn du das heute am Veröffentlichungstag hörst, Happy Easter.
Ja, genau.
Genau. Und genau. Dann war's das für heute. Schön, dass du dabei warst. Und egal, ob du Covers oder eigene Sachen machst.
Ja, Hauptsache gruft. Willst du eigentlich an Karfreitag bei Patreon veröffentlichen?
Ja, klar.